Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sporting Spine Podcasts. Lange hat man darauf warten müssen. Jetzt geht es aber wieder mal weiter mit neuen Inhalten und ich möchte mich heute einfach mal ein bisschen über unsere Praxisphilosophie auslassen, weil wir dennoch immer öfter mal gefragt werden oder weil einfach die Frage oft auftaucht, ja, wie arbeitet ihr denn bei der Praxis Sporting Spine, was ist denn da Besonderes und so weiter. Und die Praxisphilosophie ist für uns, die hier arbeiten, nicht unbedingt super exotisch. Ich versuche das mal zu beschreiben, wie wir hier mit Patienten arbeiten, wie wir hier auf Patienten zugehen, wie unsere Arbeitsweise aussieht. Zunächst mal ist es in unserer Praxis so, dass Patienten auf unserer Homepage einen Download-Bereich finden, auf dem sie verschiedene Fragebögen finden, einmal einen allgemeinen Aufnahmebogen in verschiedenen Sprachen und spezielle Aufnahmebögen für bestimmte Körperregionen. Das heißt also für die Wirbelsäule und Wirbelsäulenabschnitte, für die obere Extremitäten und für untere Extremitäten, also zum Beispiel Knie, Fuß, Ellbogen, Handgelenk, gibt es auf unserer Homepage extra Bögen, die wissenschaftlich validiert sind und die wir für die Verlaufskontrolle benutzen. Dann ist es so, dass wir uns für den ersten Befund des Patienten immer 20 Minuten mehr Zeit nehmen, als der Patient sozusagen verordnet bekommt. In der Regel kommen die Patienten ja mit einem Rezept, das 20 Minuten Behandlungszeit beinhaltet. Von unserer Seite gibt es da immer beim ersten Termin 20 Minuten sozusagen aufs Haus dazu. Jetzt kann man zwar sagen, ja, das ist ja Zeit, die man verschenkt. Es ist allerdings etwas zu kurz gegriffen und zu kurz gedacht, denn genau diese 20 Minuten zusätzlicher Zeit stellen für uns einen wirklich extremen Mehrwert dar, weil der Patient durch dieses Mehr an Zeit einfach wirklich mal die Chance hat, zu erzählen, was er denn selber zum Beispiel über sein Problem denkt oder wie es ihm bis jetzt gegangen ist. Oft kommen ja Patienten auch mit einer längeren Krankheitsgeschichte und da sind 20 Minuten einfach für einen Befund unmöglich. Dann ist es so, dass wir uns beim ersten Termin in unserem Patientenzimmer sozusagen oder in unserer Therapiekabine einfinden und der Patient hat die Chance und hat die Gelegenheit, ausführlich zu erzählen und wir lassen da einfach auch gerne ganz ausführlich erzählen und versuchen auch nicht zu unterbrechen, außer es sind irgendwelche Rückfragen vielleicht wirklich sehr wichtig, aber in der Regel funktioniert es eigentlich ganz gut und manchmal ist es wirklich extrem spannend, was Patienten dann zu erzählen haben über ihr Problem. Und das kann auch gerne mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde ein Monolog des Patienten sein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir schätzen diese Zeit einfach sehr und genau im Gegenteil zu anderen Bereichen. Also es ist ja leider so, dass einfach in Arztpraxen diese Zeit nicht zur Verfügung steht. Das ist aber nicht unbedingt meiner Meinung nach die Schuld des Arztes, sondern die Fehler hierfür sollte man eigentlich vielleicht im System suchen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir versuchen uns also wirklich viel Zeit für diesen ersten Befund zu nehmen und machen dann immer eine körperliche Untersuchung der Abschnitte, die aus dem Befundgespräch für uns sehr interessant, sehr wichtig sind. Das ist manchmal auch nicht immer das, was der Patient uns vorgibt. Manchmal kommen da einfach nochmal Punkte dazu, wo wir selber feststellen, okay, da sollten wir nochmal genauer hinschauen und das einfach genauer unter die Lupe nehmen. Anschließend werden dann in der Regel die Befunde und das, was man gesehen hat, auch in der Untersuchung, in Zusammenhang mit der Geschichte, mit der Anamnese, die der Patient uns erzählt hat, versucht, auf einen Nenner zu bringen, zusammenzufassen, nochmal genauer ins Detail zu gehen. Und wir versuchen sozusagen diese beiden Bereiche, also Untersuchung, Befund und Anamnese, sinnvoll irgendwo zu verbinden. Dazu gehört auch, dass man dann nochmal vielleicht klärt, ob man als Therapeut alles verstanden hat. Und dann fangen wir in der Regel schon an, erste Übungen zu kreieren und dem Patienten eine erste sozusagen Hausaufgabe mitzugeben. Das heißt, in unserer Praxis wird wirklich auch von Beginn an aktiv gearbeitet. Und das ist so einer unserer großen Pfeiler. Wir halten wenig davon, wenn wir Therapien sozusagen im passiven Bereich anbieten oder wenn wir Patienten nicht die Möglichkeit geben, etwas für sich selbst tun zu können. Das ist ein Thema, das natürlich hin und wieder, nicht sehr oft, muss ich zugeben, aber hin und wieder auf Widerstand stößt. Gerade wenn Patienten zum Beispiel kommen, die Vorerfahrungen gemacht haben, die also aus Praxen kommen, in denen sie zum Beispiel 12 Termine lang nur massiert worden sind oder nur passiv auf einer Bank gelegen sind und an ihnen wurde irgendwie gearbeitet. Aber man muss dazu sagen, wir sind bestimmt nicht solche Therapeuten, die jetzt sagen, okay, das ist alles ganz, ganz verkehrt und das ist ganz schlecht gewesen, was da bisher gemacht worden ist. In der Regel kommt man oft im Gespräch mit dem Patienten drauf, in der Regel, dass das passiv versuchte Management einer Problematik in der Regel zu keiner Lösung geführt hat. Also, das gibt ja einen Grund, warum die Patienten dann dennoch in eine andere Praxis gehen, in dem Fall dann auch zu uns. Und bei sehr, sehr vielen Patienten kommt man früher oder später einfach auf den Punkt oder auf den Nenner, dass die Patienten von sich aus sagen, ja, aber ich denke mir vielleicht auch, wir sollten mal was anderes machen. Wir sollten nicht nur Sachen machen, wo ich nichts machen muss, sondern ich möchte eigentlich auch mal selber wissen, was ich tun kann. Das hört sich jetzt so banal an, aber das ist sehr häufig der Fall. Und was ich noch dazu sagen will, es ist nicht so, dass wir hier in der Praxis gar nicht passiv arbeiten. Das wäre auch meiner Meinung nach falsch, wenn man das völlig ausblendet und dem Patienten das auch nicht sozusagen gewährt, passive Therapie. Aber, und das ist eben sehr wichtig, es muss einfach einen sinnvollen Platz im Therapieplan und in der gesamten Planung des Therapiemanagements haben. Das heißt, wenn ein Patient so weit ist, dass er weiß, was er selber für sich tun kann, wenn das auch funktioniert, wenn wir Fortschritte in der Therapie gemacht haben, wenn das auch objektiv belegbar ist, dass der Patient in Anführungszeichen besser geworden ist, dass es ihm auch besser geht und beispielsweise dann eben irgendwo vielleicht noch auftritt, okay, beim ein oder anderen Problem könnte man jetzt noch durch eine passive Technik irgendwo nachhelfen oder der Patient bittet darum, Heute bin ich irgendwie besonders verspannt aufgewacht. Können wir mal kurz die Muskulatur einfach lockern oder sowas? Je nachdem, wenn das im Kontext des Problems sinnvoll ist, dann machen wir das natürlich schon. Aber es muss einfach Sinn ergeben und es muss einfach zum Therapiefortschritt passen. Die Therapie bei uns ist so gestaltet, dass wir einen Trainingsraum haben. In diesem Trainingsraum, da findet sich genau ein feststehendes Gerät, das ist eine Beinpresse. Der Rest sind freie Gewichte und ein Multirack. Wir haben Kettlebells, wir haben Widerstandsbänder, wir haben verschieden große Boxen, von denen und auf die man springen kann, sitzen kann. Wir haben Rollen, wir haben Bälle, wir haben Matten, wir haben einen Ergometer. Und das sind im Wesentlichen unsere Gerätschaften. Was noch ein Punkt ist, der bei uns sehr viel Beachtung findet, das sind einfach unsere Langhanteln und die Scheiben dazu. Wir setzen sehr viel Wert auf Langhanteltraining und hier vor allem auf die vier klassischen Grundübungen: Kreuzheben, Bankdrücken, Überkopfdrücken und Kniebeugen mit der Langhantel. Nicht, weil wir wollen, dass jeder Patient ein Kraftsportler wird und sozusagen Gewicht steigert und immer mehr Gewicht drücken kann. Und wir wollen eben nicht, dass jemand Kreuzheben zum Beispiel als Übung bekommt, dass er sozusagen der beste Kreuzheber wird. Das ist nicht unser Plan, sondern wir nehmen die Elemente aus dem Kreuzheben, was eine phänomenale Ganzkörperübung ist und mit Sicherheit extrem alltagsbezogen in der Bewegungsausführung und in der gesamten Biomechanik und in den Techniken und in den Bewegungsmustern, in denen man sich bewegen muss beim Kreuzheben, ist, wir nehmen diese Übung einfach her, um Elemente aus dieser Übung rauszunehmen, die sehr, sehr oft genau die Probleme beinhalten, die der Patient hat, die ihm sozusagen oder die ihn in unsere Praxis geführt haben. Und wir nehmen die Möglichkeit sozusagen auch diesen engen Transfer in den Alltag einfach deutlich zu machen. Und das ist in der Regel jedem Patienten oft bewusst, dass er sagt, ach, das ist ja eigentlich genau meine Problembewegung. Das ist ja genau das, was ich noch nicht gut kann oder wo ich immer Probleme habe. Und das ist eines unserer ganz großen Steckenpferde, dass wir die vier Kraftgrundübungen, die ich gerade erwähnt habe, sehr häufig mit Patienten jeder Altersstufe eigentlich als so einen gewissen Kern in der Therapieplanung berücksichtigen. Was wir hier dann auch noch anbieten, das ist das Blood Flow Restriction Training, das Okklusionstraining, wie es auch genannt wird. Dazu muss man sagen, dass Blood Flow Restriction Training ja eigentlich mehr oder weniger aus dem Fitnessbereich, vor allem in Deutschland, bekannt ist und immer noch, auch soweit ich das jetzt weiß, sehr stark im Fitnessbereich angesiedelt ist. In der Physiotherapie ist es hier in Deutschland noch sehr, sehr spärlich irgendwo vorhanden. Das ist im Rest der Welt nicht so. Es gibt in Amerika und es gibt auch in der World Physiotherapy, das ist die Vereinigung oder das ist sozusagen der Dachverband der internationalen Physiotherapeuten, gibt es meines Wissens Bestrebungen, das Blood Flow Restriction als ein Blood Flow Restriction Training als normale, in Anführungszeichen, Maßnahme in der Physiotherapie fest zu verankern. Worum es dabei geht, ist die Art und Weise dieses Trainings, das erinnert eigentlich ein bisschen ans Blutdruckmessen. Also man hat eine Manschette, die man an den Oberarm ganz im Achselbereich oder ans Bein im Hüftbereich anlegen kann. Und dann wird je nach Patient, je nach Umfang des Beins oder des Arms und je nach Umfang der Extremität wird der Druck ermittelt. Der persönliche Druck sozusagen, mit dem diese Manschette die Blutversorgung einer Extremität definiert einschränkt. Also es ist nicht so, dass man diese Manschette praktisch aufpumpt und es wird der Blutfluss komplett unterbunden. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, die Blutversorgung einer Extremität etwas zu reduzieren. Wenn man das jetzt so hört, erscheint das erst einmal ziemlich komisch und erscheint das vielleicht auch etwas, ein bisschen angstmachend. Aber was diesem Training vorausgeht, das ist die Wichtigkeit, dass man einfach ein sehr sorgfältiges und ordentliches Screening im Vorfeld machen muss. Wir haben hier in der Praxis für diesen Fall auch Screeningbögen, die Patienten vorher ausfüllen müssen. Und es gibt sehr, sehr viele Punkte darin, die natürlich bei einigen Patienten zutreffen. Und bei diesen Patienten können und wollen wir dann das Blood Flow Restriction Training natürlich auch nicht machen. Da zählen zum Beispiel Sachen dazu wie Vorerkrankungen wie Thrombose oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutdruckprobleme etc. Also solche Sachen führen sofort zum Ausschluss von diesem Training. Das ist einfach eine Kontraindikation. Das wird hier sehr engmaschig auch überwacht von uns und wir fragen da auch des Öfteren 2 bis 3 Mal sogar nochmal vorher nach. Also da bietet es sich auch an, da sehr vorsichtig zu sein. Für die Patienten, für die das geeignet ist, kann man allerdings wirklich sehr, sehr viel tun mit dem Blood Flow Restriction Training oder BFR Training, wie es eigentlich auch heißt. Und zwar gibt es einen ganz, ganz großen Bereich oder einen ganz großen Nutzen, besser gesagt, im Bereich der Arthrosepatienten. Und hier gerade zum Beispiel bei Kniearthrosen gibt es extrem gute Erfahrungen, wenn man mit diesem Blood Flow Restriction Training arbeiten kann. Denn der zunächst mal sehr wichtige Effekt dabei ist, dass die Patienten deutlich weniger Schmerzen bei Ausführung zum Beispiel einer Kniebeuge haben. Und über dies hinaus gibt es einfach sehr viele positive neuronale Effekte, die dieses Training auf den Körper hat. Neben dem Effekt, dass man sozusagen auch Muskulatur zum Wachstum anregen kann. Das ist ja so der ursprüngliche Gedanke, den man auch im Fitnessbereich nutzt, weil man einfach die Ausschüttung verschiedener Enzyme in den Muskeln ankurbeln kann. Dazu gibt es auch sehr viele Studien, die das sehr gut belegen. Aber was wir eben hier auch noch besonders nutzen wollen, das sind einfach die neuronalen und die psychologischen Effekte, die dieses Training haben kann. Man hat dann oft auch das Gefühl, die Patienten fühlen sich dadurch einfach auch stärker und fühlen sich jetzt mehr in der Lage, ich kann jetzt endlich wieder was machen, ich kann jetzt mehr machen, ohne dass ich irgendwie Schmerzen habe. Und das führt auch im Nachhinein nicht unbedingt dazu, dass die Patienten dann hinterher mehr Probleme haben, im Gegenteil. Es funktioniert eigentlich wirklich sehr gut und ich lade jeden ein, der das gerne mal ausprobieren will, dass er hier einfach mal vorbeikommt. In der Regel, wie gesagt, bei den meisten Menschen ist es möglich, das anzuwenden, aber man muss natürlich jetzt eben dazu sagen, dass vorher eben das Screening stattfinden muss, aber grundsätzlich kann man sich da gerne mal informieren. Was wir Und das ist das, womit ich schließen möchte, was wir hier in der Praxis auch noch anbieten. Das sind Trainingspakete. Wir haben ein Basistrainingspaket, ein fortgeschrittenes Trainingspaket und auch ein Premium-Trainingspaket. Das kann man bei uns monatlich abschließen. Die drei Trainingsstufen sind auch mit unterschiedlichen Features oder mit unterschiedlichen Optionen buchbar. Das heißt, in der Regel beim Basispaket hat man einfach ein normales Personal Training wie in einem Fitnessstudio. Man wird da einmal im Monat betreut. Den Rest kann man einfach zu den Öffnungszeiten trainieren. In dem mittleren Paket gibt es einen Trainingsplan dazu und einen Zugang zu einer Online-Plattform, auf der wir hilfreiche Übungen für eigentlich fast alle Probleme zur Verfügung stellen. Und im Premium-Paket ist es ein bisschen ausführlicher. Da gibt es auch noch Assessments, die wir mit dem Patienten machen zur Verlaufskontrolle. Wir haben hier in der Praxis eine Kraftmessplattform, also eine Isometric Mid-Thigh Pull-Plattform. Das ist ein Goldstandard in der Ganzkörperkraftmessung im isometrischen Bereich, also die Kraftentwicklung, die ein Patient gerade produzieren kann. Und des Weiteren haben wir ein Handkraftmessgerät. Und mit diesen beiden Tools arbeiten wir dann im Bereich Outcome-Messung sozusagen und können so sehr schön darstellen, ob ein Patient Verbesserungen in seinem Trainingsprogramm vollzogen hat sozusagen. Somit möchte ich an der Stelle mal schließen für diesen Podcast. In den nächsten Folgen werden wir uns wahrscheinlich auch wieder mit anderen Gästen unterhalten, aber heute mal ein bisschen was zur Praxis. Es gibt wahrscheinlich noch mehr zu sagen, aber das war mal das Wichtigste. Und wen es interessiert, der kann uns gerne mal kontaktieren, kann gerne mal vorbeikommen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ich wünsche allen eine schöne Zeit. Ciao.